Neben diesem Kolosseum steht ein Modell der Porta Nigra in 1 zu 75. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gerade 1 zu 75, aber es ist wieder durch die Größe der Fenster diesmal bestimmt. Wenn man die 1x4 Bogensteine verwendet und man hat ja auf der einen Seite Rundungen, die sind ziemlich schwer zu bauen. Das wird dann quasi durch 4x4 Noppenbogensteine determiniert. Man hat also eigentlich gar keine andere Auswahl und kommt dann auf einen bestimmten Maßstab. Es ist immer ein Problem, Fenster in runde Gebäudeteile einzubauen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. In dieser Folge spreche ich mit Jens-Georg Feierabend über die aktuelle Sonderausstellung Achtung Baustelle, zu der er mit zahlreichen Ausstellungsstücken beigetragen hat. Herr Feierabend ist nämlich Experte darin, unter anderem römische Bauwerke aus Klemmbausteinen der Marke Lego nachzubauen. Er erzählt uns also, wie er dazu kam, was von ihm und anderen in der Sonderausstellung zu sehen ist und welchen Herausforderungen man sich stellen muss, wenn man zum Beispiel die Porta Nigra maßstabsgetreu und historisch glaubwürdig nachbauen möchte. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und dabei ist auch die Folge zur römischen Stadtmauer und Porta Nigra aus der alten Sonderausstellung Konturen der Stadt des Stadtmuseums interessant. Die Ausstellung Achtung Baustelle ist noch bis zum 12. April 2026 im Stadtmuseum Simeon Stift in Trier zu sehen. Einen Link zu weiteren Infos findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir beginnen die Folge mit einer Selbstvorstellung von Herrn Feierabend, in der er erzählt, wie er zum realitätsgetreuen Nachbau zuerst von Schiffen und dann von römischen Bauwerken kam. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Ich bin Jens-Georg Feierabend. Ich bin von Beruf Jurist. Ich war über 20 Jahre als Rechtsanwalt selbstständig, hatte eine eigene Sozietät. Jetzt bin ich seit 6 Jahren im öffentlichen Dienst, Jurist bei der Freien und Hansestadt Hamburg. Zu Klemmbausteinen bin ich gekommen, weil ich schon als Kind, wie viele andere, mit Lego gebaut habe. Damals gab es ja nur die klassischen Grundfarben Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß und schwarze Steine in ziemlich einfachen Formen. Dann habe ich so vor 15 Jahren ungefähr meinem Sohn eine Starterbox mit 1000 Lego-Steinen gekauft und fleißig mitgebaut. Und mein erstes Interesse waren eigentlich Schiffe. Das ging also los mit Modellen für die Badewanne quasi, bis dann zu maßstabsgetreuen Funktionsmodellen, die mein Sohn und ich dann auf dem Modellbauteich im Hamburger Stadtpark haben fahren lassen. Also Lego-Schiffe schwimmen ja tatsächlich, was viele nicht glauben. Und dann ging es halt eher so zu maßstabsgetreuen Reproduktionen real existierender Schiffe. Zuerst habe ich den Eisbrecher Stettin als Fahrmodell gebaut, im Maßstab 1 zu 50. Dann passen da diese Lego-Mini-Figuren gut zu. Die kennen Sie ja, diese kleinen Figürchen, die sind ungefähr im Maßstab 1 zu 50. Das nächste Projekt war dann eine amerikanische Fregatte, die USS Niagara, die dann aber maßstabsgetreu 2,30 Meter lang war und ebenso hoch. Und da mir damals die Modularbauweise noch nicht vertraut gewesen ist, ließ sich das Ding nur in einem Stück transportieren. Und der Aufbau von den Mastenrahen und der Takelage, also alles aus ungeleimt aus Lego-Teilen, hat dann immer einige Stunden gedauert. Dann habe ich dieses Schiff mal im Schaufenster eines örtlichen Bausteinegeschäfts ausgestellt und wurde dort dann von dem Hamburger AFOL-Verein, also AFOLs, Adult Fans of Lego, entdeckt und vom Organisator der Lego-Ausstellung Floating Bricks im alten Kreuzfahrtterminal in Hamburg. Dann habe ich erstmal die Hamburger Museumsschiffe nachgebaut, also neben der Stettin die Schahörn, die Elbe 3, das ist ein Feuerschiff, dann die Rigma Rigmas, die Kap San Diego und die Firma Buck Peking. Die wurde dann auch im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg ausgestellt. Danach habe ich da die dänische Fregatte Jylland ausgestellt, die jetzt als Museumsschiff in Ebeltoft in Dänemark liegt. Dann war ich auf den Modellbautagen 2019 im Internationalen Maritimen Museum und habe dort ein Fahrmodell der Great Eastern. Das war der erste große Ozeandampfer von 1859. Der war damals schon 200 Meter groß. Komplett mit 6 Masten, Schaufelrad und Schraubenantrieb gebaut. So mit Hilfe aus dem Publikum. Und dann habe ich Auftragsarbeiten bekommen, also auch so von Reedereien, Veranstaltern. Und habe da zum Beispiel das Fahrgastschiff Concordia gebaut. Dann eine Hamburger Hafenfähre mit König der Löwen-Anstrich und den Signaldampfer Bussard gleich 3-mal für die Eigner und die Besatzung. Und ja, danach habe ich mich hauptsächlich historischen Schiffen erstmal gewidmet. Unter anderem habe ich das Kaiserliche Ostasien-Geschwader gebaut, so einheitlich mit weißem Rumpf, ockerfarbenen Aufbauten und dunkelrotem Unterwasserschiff. Also zum Beispiel die SMS Scharnhorst, ganz imposant mit 4 Schornsteinen, die SMS Emden und ein Kanonenboot mit Takelage. Meine ganze Flotte war dann im Auswanderermuseum Ballinstadt ausgestellt. Für die habe ich auch ein Modell des Dampfers Imperator gebaut und eins von der Auswandererhalle im Maßstab 1 zu 200. Ja, als dann das große Passagierschiff weg war, habe ich es ziemlich vermisst und bin dann darüber, dass ich auf einem Flohmarkt einen Rettungsring des Passagierschiffs Hanseatic gefunden habe. Habe ich mich dann entschlossen, die Hanseatic erstmal nachzubauen, also die Hanseatic 1. Das war das letzte zwischen Hamburg und New York verkehrende Passagierschiff, das, glaube ich, 1966 ausgebrannt ist. Und dann habe ich mir das jetzt in die Bibliothek gestellt. Ach ja, eine Anekdote noch. Wir hatten einmal eine Ausstellung im City Park Einkaufszentrum in Lübeck. Da waren die Schiffe im Wasser in einem Brunnen ausgestellt. Also sah richtig gut aus, als wenn sie alle geschwommen wären. Aber nach einem Monat musste man schon eine ganze Menge Kalk abkratzen. Danach ist dann erstmal alles auf den Dachboden gewandert. Aber gerade vor ein paar Wochen hat sich ein Freund von mir ein Lego-Modell der Titanic mit 5000 Teilen gekauft und das bei mir eingelagert. Und naja, jetzt muss ich es mit ihm zusammen basteln. Bausätze haben mich an sich selber nie interessiert, weil ich schon immer so einen Nischengeschmack hatte. Also einmal Schiffe aus der Jahrhundertwende oder jetzt antike Gebäude. Und diese Imperator habe ich halt, wie alle anderen, meine Modelle selber entworfen. Während dann kurze Zeit später ein Modell der Titanic in gleichem Maßstab rauskam als offizielles Lego-Modell, wo man sich natürlich hätte inspirieren lassen können. Ja, wie bin ich zu den Architekturmodellen gekommen? Also eigentlich über mein Interesse an römischer Geschichte. Ich habe mal einen Schüleraustausch gemacht nach Montagnana in Italien, da war ich 13. Und der Vater meines Austauschfreundes war Professor. Und dann saß ich in seiner Bibliothek und fand dort die Enzyklopädie Britannica und habe dann die Kapitel über die römische Geschichte gelesen und die ganzen römischen Kaiser mit Regierungsdaten auswendig gelernt. Dann kam ich erstmal über römische Numismatik daran. Ich habe Münster römischen Kaiser gesammelt, wo natürlich auf der Vorderseite die Porträts sind, auf der Rückseite andere Themen, zum Beispiel auch architektonische Darstellung, teilweise von Gebäuden, die es heute auch nicht mehr gibt. Dann hatte ich ein Buch über Korkmodelle von Antonio Cicci. Und das zusammen hat mich dann inspiriert. Dann gibt es in Hamburg gibt es ein Geschäft, wo man gebrauchte Legosteine kaufen kann, die man sich nach Farben aussuchen kann. Und jetzt gibt es einige neue Farben, zum Beispiel beige und dunkelrot und verschiedene Brauntöne, die es früher natürlich nicht gab. Und das hat mich dann so inspiriert, ja, man könnte ja mal, so wie diese Korkmodelle, versuchen, ein antikes Monument nachzubauen. Und ich habe dann mit dem Konstantinsbogen angefangen. Heute gibt es, ich glaube, ungefähr 4000 verschiedene Formen von Legosteinen und weit über 100 Farben. Das heißt, man hat eine riesige, fast ungeahnte Möglichkeit von Kombinationen. Also es gibt wahrscheinlich 20.000 bis 25.000 Kombinationen und auch so Steine wie Säulen und Bögen, sowas, was man früher niemals gehabt hat. Also mein Sohn hat sich dann schon nicht mehr für Lego interessiert. Aber ich habe dann angefangen, im Maßstab 1 zu 50 anzufangen, römische Monumente zu bauen. Ideal ist, wie gesagt, der Maßstab von 1 zu 50, weil der zu diesen Figuren passt. Bei den Römern ist es aber nicht immer möglich, einerseits wegen der Gesamtgröße. Wenn man jetzt ein Kolosseum im Maßstab 1 zu 50 bauen würde, hätte das ungefähr einen Durchmesser von 3,50 Meter und man könnte wahrscheinlich 40.000 dieser Figuren da reinstellen und das an die Kosten gar nicht zu denken. Allein die Römerfiguren kommen aus alten, es gab mal solche Sammelsätze, wo es so 10 verschiedene Figuren gab, man wusste nicht genau, was im Beutel war. Und aus der dritten oder ersten dieser Serien vor ungefähr 15 bis 20 Jahren, da war so ein römischer Legionär drin und die werden heute gebraucht mit 25 Euro gehandelt. Also das kann man gar nicht machen. Ich werde auch nicht gesponsert, erst recht nicht von Lego. Das ist also alles Freizeitvergnügen und das geht auch den anderen Ausstellern so in Trier. Ja, wenn wir uns jetzt mal virtuell in die Ausstellung begeben, dann entdecken wir gleich am Eingang das Kolosseum. Ich habe das einmal jetzt im Maßstab 1:200 gebaut und einmal in 1:400. Das Modell 1:200 besteht, habe ich mal ausgerechnet, müssen ungefähr 30.000 Teile sein. Also ich werde oft gefragt, wie viele Teile sind das, aber ich zähle das natürlich nicht mit und ich entwerfe das auch nicht vorher am Computer, sondern baue einfach drauf los anhand von, einerseits wird die Größe determiniert von der Größe der Teile, also ein Rundbogen, wenn man den Bogen 1x4 Noppen nimmt, dann hat er 2 Noppen Durchmesser und dann kommt, wenn man das Kolosseum realistisch baut, also mit 80 Eingängen, kommt das ungefähr auf den Maßstab 1:200. Daneben steht der Koloss des Nero, nach dem das Kolosseum ja benannt ist, also eine Kolossalstatue des römischen Kaisers Nero, die er ursprünglich in seinem Domus Aurea aufgestellt hatte, was dann abgerissen wurde, um das Kolosseum zu bauen. Und dieser Koloss wurde dann, ich glaube, von Kaiser Vespasian mit 24 Elefanten umgesetzt und hat dann eine Krone aufbekommen und wurde dann als Sonnengott umdeklariert. Also der steht daneben und die Metasudans, eine Brunnenanlage, beides ebenfalls im Maßstab 1:200. Der Fuß dieser Brunnenanlage stand noch bis in die 30er Jahre, dann wurde er von Mussolini beseitigt, um dort die Via del Fori Imperiali rüberzubauen. Neben diesem Kolosseum steht ein Modell der Porta Nigra in 1:75. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gerade 1:75, aber es ist wieder durch die Größe der Fenster diesmal bestimmt. Wenn man die 1x4 Bogensteine verwendet und man hat ja auf der einen Seite Rundungen, die sind ziemlich schwer zu bauen, das wird dann quasi durch 4x4 Noppenbogensteine determiniert. Man hat also eigentlich gar keine andere Auswahl und kommt dann auf einen bestimmten Maßstab. Es ist immer ein Problem, Fenster in runde Gebäudeteile einzubauen. Ich habe dann die Porta Nigra so gebaut, wie sie wahrscheinlich unter Marcus Aurelius ausgesehen hat, also mit 2 kompletten Türmen und ohne die mittelalterlichen Anbauten aus der Zeit als Kirche. Es gibt in der Ausstellung noch ein interessantes Modell eines anderen Ausstellers aus der Zeit als Kloster. Die Porta Nigra selber musste ja niemals in der Geschichte ihre Standfestigkeit beweisen. Man ist sich ja auch ganz uneins, ob die jemals fertig gebaut wurde oder nicht. Ganz anders die Stadtmauer von Konstantinopel. Wenn wir etwas weitergehen, sehen wir auf der linken Seite eine Vitrine mit dem Belgrader Tor im Maßstab 1:100. Die Stadtmauer von Konstantinopel, dem früheren Byzantion, wurde von Kaiser Theodosius II. Gebaut, um das Jahr 407 nach Christus und zeichnet sich dadurch aus, dass sie 3 hintereinander gebaute Mauern umfasst. Das Belgrader Tor ist das am besten erhaltene. Wenn wir jetzt in den dritten Stock fahren und uns die Hauptausstellung angucken. Ganz links in einer Vitrine habe ich die Entwicklung der römischen Basilika dargestellt. Wir sehen also zuerst die Basilika Julia und die Basilika Aemilia auf dem Forum Romanum, jeweils im Maßstab 1:400. Die Basilika Julia ist eine Säulenbasilika und die Basilika Aemilia eine Pfeilerbasilika. Die Basilika Julia entstand im jetzigen oder im damaligen letzten Zustand ungefähr im Jahr 46 vor Christus und die Basilika Aemilia ungefähr 2 vor Christus unter Augustus. Als nächstes kommt die Maxentius-Basilika, die steht als Ruine heute noch auf dem Forum Romanum, ist eine sogenannte Hallenbasilika mit Tonnengewölbe. Ich habe sie gebaut im Maßstab 1:250. Die hat nachher Kaiser Konstantin umfunktioniert als eigene Audienzhalle und eine riesige Kolossalfigur von sich in die Apsis gestellt, von der heute der Kopf und eine Hand und ein Fuß in dem Innenhof des Kapitolinischen Museums zu sehen sind. Ganz bekanntes Fotomotiv. Danach folgt die Hagia Sophia, eine Kuppelbasilika nach der Bauart, auch im Maßstab 1:200, die Kaiser Justinian um 537 nach Christus gebaut hat. Ein Problem für mich war, das Kuppeldach darzustellen, weil es dafür keine passenden Bausteine gibt. Ich habe es deswegen etwas flacher gebaut, so wie es ursprünglich ausgesehen hat. Es ist dann tatsächlich nach einem Jahr eingestürzt und musste etwas höher neu gebaut werden. Danach kommt die Konstantinsbasilika, die ja auch in Trier steht, eine Hallenbasilika, die eigentlich gar keine Basilika bautechnisch und geschichtlich ist, weil sie weder Seitenschiffe hat, noch als Kirche gebaut wurde, sondern als Audienzsaal der römischen Kaiser um 379 nach Christus. Also hat Konstantin der Große sie niemals selber benutzt. Es wurde erst unter seinen Nachfolgern fertig. In der nächsten Vitrine sehen wir das Forum des Konstantin in Istanbul. Damals im Jahr 330 nach Christus wurde das ehemalige Byzantion in Konstantinopel umbenannt und Konstantin der Große hat das Forum angelegt. Ich habe es im Maßstab 1 zu 350 gebaut. Interessant ist, dass es sich hier um ein rundes Forum handelt, anders als alle anderen römischen Foren, gerade die in Rom, die immer rechteckig gewesen sind. Im Zentrum dieses Forums stand eine Porphyrstatue, eine, keine Statue, eine Säule mit einer Statue von Konstantin drauf. Von dieser Säule ist noch ungefähr die Hälfte übrig. Das ist das Einzige, was heute noch von diesem Forum erhalten ist. In der nächsten Vitrine sehen wir typische römische Tempel und andere Gebäude auf dem Forum Romanum. Man kann jetzt die römischen Tempel unterteilen. Also es gab zuerst einmal die griechischen Tempel, die ja auf einem dreistufigen Unterbau standen, während die römischen Tempel auf einem Podium stehen, die sogenannten Podiumstempel. Die griechischen Tempel hatten einen umlaufenden Säulengang. Das war ein sogenannter Peripteros. Als Beispiel dafür könnte man das Parthenon in Athen nennen. Das habe ich gebaut, aber hatte in der Ausstellung keinen Platz mehr, leider. In der Vitrine findet sich darum ein römisches Beispiel, das Hadrianeum, was früher in Rom gestanden hat, weil der graecophile Kaiser Hadrian hat sich an dem griechischen Modell mit dem umlaufenden Säulengang orientiert. Im gleichen Stil ist der größte Tempel in Rom, der Tempel der Venus und Roma, den ich auch gebaut habe, für den aber leider ebenfalls kein Platz mehr in der Ausstellung gewesen ist. Der typische römische Tempel ist der sogenannte Pseudoperipteros. Der ist an den Seiten und der Rückwand der Cella nur mit angedeuteten Halbsäulen versehen. Dafür haben wir als Beispiel den Tempel des Portunus mit vier Frontsäulen. Das nennt sich Tetrastil. Dann den Tempel des Gaius und Lucius Caesar mit sechs Frontsäulen, Hexastil. Und den Kapitolstempel in Rom, nicht in Rom, in Köln. Den gibt es nicht mehr, aber dort stand mal ein Kapitolstempel mit acht Frontsäulen, also Oktostyl. Dann wurde dieser Pseudoperipteros zunehmend ersetzt durch den Protostylos, der an Seiten der Rückwand und Cella überhaupt keine angesetzten Säulen mehr verfügt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Tempel des Antoninus und der Faustina, der heute noch in Rom auf dem Forum Romanum steht, sehr gut erhalten, mit sechs Frontsäulen. Dazu habe ich ein kleines Modell gebaut, der Fontus-Tempel in Ostia, eines der wenigen Distülen-Beispiele mit nur zwei Frontsäulen. Und den Concordia-Tempel, der ein Sonderfall ist, weil die Cella quer liegt und nicht längs, wie sonst bei Tempeln. Dann gibt es einige Rundtempel, zum Beispiel das Pantheon, ein runder Kuppeltempel, also eine Rotunde mit, man würde sagen, mit oktostylem Portikus und den Vesta-Tempel. Da würde man sagen, also wissenschaftlich ein Talos mit Säulenkranz. Der Vesta-Tempel, wo die Vestalinnen, die sechs Vestalinnen, das heilige Feuer Roms gehütet haben. Ich habe zufällig gerade eine römische Münze, einen Aureus, erworben, wo eine Opferszene vor diesem Tempel abgebildet ist. Und dann habe ich noch einen kleinen gallorömischen Umgangstempel, den Merkurtempel in Trier gebaut. Daneben gibt es noch zu sehen die Senatskurie aus der Zeit von Diokletian. Denn das Sieben-Säulen-Monument, was auch Diokletian aufs Forum gebaut hat, die Rednertribüne, die auf dem Forum steht, und die Trajanssäule. Daneben haben wir eine große Vitrine. Da habe ich in der Mitte steht der Tempel des Gaius und Lucius Caesar im Maßstab 1 zu 50. Der ist jetzt als Maison Carrée bekannt. Steht in Frankreich, davor einige der römischen Figuren. Rund um den Tempel habe ich einige Triumphbögen aufgestellt, chronologisch, jeweils im Maßstab ungefähr 1 zu 50. Ganz genau 1 zu 50 ging nicht, wegen der Bögen, Teile, an denen die Größe der Triumphbögen hängt. Erstmal den Paterbogen des Augustus von 19 vor Christus. dann den Bogen des Germanicus in Saintes in Frankreich von 19 nach Christus, dann den Bogen von Orange, auch in Frankreich, der unter dem Kaiser Tiberius gebaut wurde, dann den Nero-Bogen, der stand einmal in Rom, ist nichts mehr von erhalten, der ist lediglich durch Rückseiten römischer Zisterzen bekannt, wie ich schon erwähnt hatte, dann der Titusbogen, der steht noch auf dem Forum Romanum, danach der Bogen des Domitian, des Bruders des Titus, der auch der Damnatio Memoriae verfallen ist, wie Nero, und deswegen nicht mehr steht. Der Bogen ist dadurch interessant, dass statt einer Quadriga mit Pferden zwei Quadrigen mit Elefanten dort oben drauf abgebildet sind. Dann der Bogen des Septimius Severus, der steht auch noch auf dem Forum. Danach der sogenannte Bogen des Mars in Reims in Frankreich, von dem bloß noch die untere Hälfte erhalten ist, der aber der größte erhaltene Triumphbogen ist. Und dann der Bogen des Konstantin, der vor dem Kolosseum steht. Man könnte jetzt die Triumphbögen, um es wieder ein bisschen architektonisch zu machen, nach verschiedenen Typen ordnen. Und zwar, es gibt einmal den Triumphbogen also den einbogigen Triumphbogen, der wurde Arcus Simplex genannt, als Beispiel zum Beispiel den Nero-Bogen, den Titusbogen und den Caracalla-Bogen, den ich auch gebaut habe, der auch in einer der östlichen Provinzen steht, aber für den kein Platz mehr in der Ausstellung war. Ich glaube, der wurde jetzt in eine Bibliothek gestellt oder so. Es gibt noch einige Orte in Trier, wo die überschüssigen Modelle reingestellt wurden, die nicht mehr in die Ausstellung passten. Dann gibt es den zweibögigen Arcus Duplex, also zum Beispiel den Germanicusbogen und der Claudiusbogen. Der hat es auch nicht mehr in die Vitrine geschafft. Der ist heute als Porta Maggiore bekannt und war ein ehemaliger Teil eines Aquäduktes. Dann der typische dreibögige Bogen, Arcus Triplex. Der erste dieser dreibögigen Bogen war der Paterbogen des Augustus. Dann der Bogen von Orange ist auch dreibögig, der Bogen des Septimius Severus, der des Mars und der des Konstantin. Daneben gab es noch den Quadrifrons, ein vierbögiger Bogen. Da können wir als Beispiel den Bogen des Domitian nennen oder den Janusbogen, den ich auch gebaut habe, das aber auch nicht mehr in diese Vitrine geschafft hat, wegen der engen Verhältnisse auf der Ausstellung. Der steht auf dem Forum Boarium in Rom. Dann habe ich auch noch kleinere Triumphbögen gebaut im Maßstab 1 zu 200 und die da teilweise vorgestellt, dass man mal einen Größenvergleich hat. Wenn wir weitergehen, finden wir auf der linken Seite vier kleinere Vitrinen. Im ersten sehen wir das Diokletians-Mausoleum in Split. Ich habe mal Urlaub in Kroatien gemacht und war in Split und habe dann die ganze Innenstadt von Split ist ja der ehemalige Tempel des Diokletian und das hat mich dann inspiriert, genauso wie mich im letzten Jahr ein Besuch in Istanbul inspiriert hat, dort die Stadtmauer zu bauen und die Hagia Sophia. Das Diokletians-Mausoleum ist, wenn man es architektonisch betrachtet, ein achteckiger Zentralbau mit Peripteros. Gar nicht so einfach, ein Lego-Modell achteckig zu bauen. Danach sehen wir das Theoderichs-Mausoleum in Ravenna im Maßstab 1 zu 75. Auch ein ganz eigenartiger Bau, nämlich der ist zehneckig und hat ein Dach aus einem einzigen Stein, was man im Jahre 520 aus Dalmatien diesen Stein hergeschafft hat. Also ein architektonisches Meisterwerk, würde ich sagen. Danach sehen wir das Castelmonte, kein römischer Bau, aber von Kaiser Friedrich II. In Apulien gebaut, ungefähr um 1245, im Maßstab 1 zu 200. Auch ein einzigartiges Bauwerk, antikisierend, eine achteckige Burg mit acht achteckigen Türmen. Danach sehen wir noch das Tropaion Alpium, das Kaiser Augustus um 6 vor Christus in Latubi gebaut hat, als Gedenken an die Eroberung der Schweiz, der heutigen Schweiz, durch die Römer. Wenn wir jetzt einmal weitergehen, kommen wir Pantheon-Portal vorbei. Ich habe ja einmal das Pantheon in klein gebaut, in 1 zu 200. Ich habe es noch einmal versucht, groß zu bauen, in 1 zu 75. Das Problem ist aber, wenn man diese riesige Rotunde baut, dann hat die ungefähr einen Durchmesser von einem Meter. Ich habe das Ding tatsächlich mal gebaut. Noch schwieriger ist es, das Dach zu konstruieren, habe ich auch noch geschafft. Ich war sogar schon an der Inneneinrichtung. Aber es lässt sich nicht transportieren und es sieht von außen nicht besonders spektakulär aus. Eine riesige Tonne. Lohnt sich nicht, habe ich also wieder abgerissen. Danach finden wir dann noch die Arapakis in Rom, die jetzt ein eigenes Museum bekommen hat. Das ist der Friedensaltar des Augustus. Steht jetzt immer noch in Rom und ist in einem schönen Glasgebäude dargestellt. Der Rest meiner Gebäude hat es nicht mehr in die Ausstellung geschafft. Ich habe unter anderem noch ein Aquädukt gebaut und hatte noch eine kleine ägyptische Präsentation mit Mykerios, Pyramide, großer Sphinx und einem Obelisken. Aber das hat es alles nicht mehr leider in die Ausstellung geschafft, aus Platzgründen.
Sind Sie auf das Stadtmuseum zugekommen, als Sie gemerkt haben, die wollen eine Ausstellung machen? Oder ist das Stadtmuseum zu Ihnen gekommen, als die gesehen haben, was Sie schon alles gebaut und ausgestellt hatten?
Das kam dadurch, ich hatte meine letzte Ausstellung vor 2 Jahren im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Und einer der dortigen Aussteller ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, das Stadtmuseum Trier hat ihn angesprochen auf die Ausstellung und dadurch bin ich dann mit dazugekommen. Deswegen von hier nochmal viele Grüße an Herrn Ballmann.
Ich versuche nochmal für mich klarzukommen, wie dieser Prozess ist, wenn Sie sagen, so, ich will jetzt ein Gebäude nachbauen. Sie haben immer, wenn es gibt diese großen Kisten mit gebrauchten Legosteinen und dann gucken Sie sich ein Bild von dem Bauwerk an und dann fangen Sie einfach mal an. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich lasse mich zuerst inspirieren. Also ich bin öfters in Rom und dann sage ich mir, oh, da ist zum Beispiel der Triumphbogen. Dann guckt man erstmal, von welchen Teilen hängt das Bauwerk ab. Das ist zum Beispiel bei römischen Gebäuden die Säulen oder der Säulendurchmesser oder die Bogengröße. Das heißt, Sie können nur Bögen in einer bestimmten Größe machen. Sie können nur einen Bogen bauen mit einem Noppen, 2 Noppen, 4 Noppen, 6 Noppen oder 8 Noppen Durchmesser. Sie können nicht 3 oder 5 bauen. Deswegen können Sie zum Beispiel keinen Triumphbogen im Maßstab 1 zu 200 bauen. Sie landen immer bei 1 zu 300 oder bei 1 zu 150. Es geht einfach nicht. Dann versuche ich mir einen Bauplan, also eine maßstabsgetreue Skizze zu besorgen oder gucke in einem Fachbuch nach. Ich habe eine ganze römische Bibliothek. Dann vergrößere ich das auf die Größe, die ich haben möchte. Und dann schaue ich, was ich an Teilen habe. Wie gesagt, ich baue, damit es realistisch aussieht, größtenteils in Beige. Und diese Steine sind halt nicht so häufig, die muss man erst besorgen und dann kann man das noch absetzen mit verschiedenen Brauntönen. Und es gibt jetzt auch Steine, die haben so ein Ziegelmotiv, die gab es früher auch nicht. Damit kann man etwas durchsetzen und dann sieht das realistisch aus. Also die meisten Lego-Bauer bauen fertige Bausätze nach, das mache ich nicht. Oder sie setzen halt so auf kreative Modelle, aber ich versuche immer möglichst nah am Original zu bleiben und es auch in realistischen Farben zu machen. Also man hätte natürlich, früher hätte man das Kolosseum in Gelb gebaut, das würde ich nicht machen, das würde nicht passen. Also meine Gebäude sehen schon aus der Entfernung so aus wie das Original.
Und dann sind die Römer natürlich ganz praktisch für Sie, weil da ist ja Symmetrie Trumpf und so konnten ja dann zum Beispiel die Porta Nigra unter das Kolosseum, denke ich mal, ganz gut rekonstruieren, weil, naja, man spiegelt einfach das, was man schon hat, ne?
Ja, aber das Problem ist natürlich, wenn Sie jetzt die Porta Nigra oder gerade das Kolosseum angucken, also bei der Porta Nigra, diese runden Formen sind schwierig mit eckigen Steinen zu machen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie bauen ein Kolosseum, was 80 Tore hat und das Ding muss oval sein. Also man kann eigentlich, es ist sehr schwierig, mit eckigen Steinen ein ovales Gebäude zu bauen. Das heißt, die ganze Außenfassade steht unter Spannung. Und deswegen kann man es auch nicht in Modulen bauen. Also ich habe dann erstmal 80 Torbögen gebaut. Die müssen man dann 3 Reihen übereinander bauen, dazwischen Säulen. Dann dahinter weitere Strukturen. Und dann muss man das ganze Ding quasi biegen und wieder zusammenbauen. Dann hat man einen Kreis, der unter Spannung steht und muss den dann, indem man man hat ja innen auch noch die ganzen Reihen der Tribünen, die sie auch dreidimensional bauen müssen, die nach innen spitz zulaufen. Und das ist nicht einfach mit eckigen Steinen. Sie sollten sich's mal angucken.
Sie haben ja eben auch schon erwähnt, bei der Porta Nigra mussten Sie den Maßstab wählen nach Verfügbarkeit der vorhandenen Bögensteinchen. Haben Sie denn da, wenn sowas gar nicht passt oder damit es besser aussieht, immer auch mal vor, mit Cuttermesser, Pfeile oder sogar dem 3D-Drucker nachzuhelfen?
Habe ich ernsthaft drüber nachgedacht. Ich habe es noch nicht gemacht. Also, weil Sie müssten zum Beispiel jetzt beim Kolosseum Da haben sie 80 Eingänge und darüber haben sie insgesamt drei Bögenreihen. Sie brauchen also 240 gleiche Bögen. Und die Größe dieser Bögen determiniert nachher die Größe des Kolosseums. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, das Kolosseum im Maßstab 1 zu 300 haben möchte, statt ich habe jetzt eins in 1 zu 200 gebaut und eins zu 400, die beide in der Ausstellung sind. Übrigens das Kolosseum 1 zu 200 nur zur Hälfte. Das habe ich dann wirklich so weit modular gemacht, dass man es in der Mitte auseinandernehmen kann. Ich habe die eine Seite so dargestellt, wie sie in der Antike ausgesehen hat, und die andere, wie sie heute aussieht, also wo die äußere Fassade eingestürzt ist. Aber dafür war leider kein Platz mehr. Dann hätte ich jetzt sozusagen mir 240 Bögen, zum Beispiel Dreierbögen, die es nicht gibt, selber nachdrucken müssen. Also ich habe noch nie was mit dem Laserdrucker gedruckt. Ich glaube, das wird nicht so gut. Praktisch wäre das natürlich. Es gibt sehr seltene Lego-Teile, zum Beispiel so ein großes rundes Dachstück, das kostet in der Farbe dunkelrot, gebraucht inzwischen 80 Euro. Da würde man dann ernsthaft drüber nachdenken. Also ich hätte gerne 12 von diesen Teilen gehabt als Dach für meine Hagia Sophia. Ich habe es dann in Braun gebaut statt in Dunkelrot, weil ich halt da nicht mehrere hundert Euro für diese Dachteile ausgeben wollte. Also meist ist das Problem die Kosten, reale seltene Teile aufzutreiben. Aber ja, es würde eigentlich Sinn machen, sich Größen herzustellen, die man nicht hat. Aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Deswegen, ich hatte immer den Plan, das alte Rom in einem einheitlichen Maßstab zu bauen. Wobei natürlich das Problem ist, einerseits, das Kolosseum kann man prima in 1 zu 200 und 1 zu 400 bauen. Wenn man es in 1 zu 100 baut, wird es zu groß. Ich hatte mal angefangen, indem ich das Theater des Marcellus gebaut habe in Rom. Das sieht ja aus wie ein halbes Kolosseum, aber nur zweistöckig und nicht dreistöckig im Maßstab 1 zu 100. Das war dann auch, weil es tatsächlich halb so groß wie das Kolosseum, im Maßstab 1 zu 100 genauso groß wie ein Kolosseum, ein halbes Kolosseum in 1 zu 200. Das hatte ich auch bei einer Ausstellung und die Leute sagte mal, oh, das ist das Kolosseum, das ist das Kolosseum. Aber deswegen ich dachte, nein, dann baue ich lieber gleich das richtige Kolosseum. Aber dann, wenn man also ein Kolosseum in 1 zu 200 baut, das wäre der ideale Modellbaumaßstab, wie auch die Tempel ich in der Vitrine habe. Praktischer wäre natürlich, wenn man die Figuren darstellen möchte, es in 1 zu 50 zu bauen. Aber es wird natürlich dann riesengroß. Also der einheitliche Maßstab wäre schon ein Ideal. Aber das wäre, glaube ich, wenn man das ganze antike Rom bauen würde, eine Aufgabe, da würde man sich mit überfordern. In seiner Freizeit. Ich mache es ja nur als Hobby.
Ich bleibe nochmal bei der Gestaltung der Bauwerke. Sie haben ja jetzt schon klar gemacht, Ihnen ist es wichtig, das Ganze so maßstabsgetreu und so realistisch und so historisch nachvollziehbar wie möglich zu machen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn man etwas wirklich historisch nicht oder überhaupt nicht sicher weiß, wie etwas aussah?
Dann versuche ich es so zu rekonstruieren, wie es plausibel ausgesehen hätte. Das ist zum Beispiel bei diesen Triumphbögen so, die man nur durch eine einzelne Draufsicht aus einer Perspektive auf einer antiken Münze sehen kann. Dann konstruiere ich die Seiten und die Rückseite nach parallelen anderen Bögen. Also man weiß zum Beispiel auch nicht, ob dieser Forumstempel in Köln, ob der jetzt angedeutete Säulen oder echte Säulen an den Seiten hatte. Da hat man dann künstlerische Freiheit.
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, die Sie geschickt haben, dann fasziniert mich vor allem auch die Konstantinsbasilika hier in Trier, eben auch, weil da ja diese ganzen Umbauten dabei sind, die ja heute nicht mehr stehen, inklusive solcher Details wie, dass im Inneren ein schwarz-weißer Fliesenboden sozusagen im Schachbrettmuster ist. Inwieweit sind Sie denn da auf die historischen Realitäten eingegangen und was davon ist plausible künstlerische Freiheit?
Also der Fußboden, dazu muss man sagen, einige meiner Modelle haben eine Inneneinrichtung. Also wenn Sie in die Maxentius-Basilika oder in die Konstantins-Basilika reinschauen, sehen Sie dort Fliesenböden drin. Natürlich ist der Fliesenboden dadurch limitiert, dass die Lego-Fliese eine mal eine Noppe groß ist. Sie können also keine kleineren Fliesen bauen und auch keine viel größeren, dann würde es nicht passen. Und ja, das ist total frei, also in größeren Maßstäben. Ich versuche mich an die realistischen Farben zu halten. Und ja, das Schwarz-Weiß sieht tatsächlich am besten aus. Also ich habe auch welche gemacht, Fliesenböden in Hellgrau, Dunkelgrau und so. Aber ja, als ich mal versucht habe, das Pantheon hat ja ein sehr ikonisches Fliesenmotiv, was in der Renaissance auch viel weiter verwendet wurde. Das habe ich tatsächlich in dem Maßstab 1 zu 75 genau realistisch abbilden können. Jetzt ist es so, dass in den meisten Gebäuden die Fliesen nicht mehr erhalten sind, sodass ich da eher kreativ bin, wenn es nur harmonisch aussieht.
Die Achtung Baustelle-Ausstellung im Stadtmuseum geht jetzt noch bis zum 12. April. Was passiert denn mit den ganzen Modellen, die in den Vitrinen stehen und auch denen, die sie gebaut haben, die aber jetzt nicht ausgestellt werden, nach Ende dieser Ausstellung?
Tja, nach Ende dieser Ausstellung. Ich werde wohl dem Museum anbieten, ob es nicht die Porta Nigra und die Konstantinsbasilika als Dauerleihgaben behalten möchte und der Rest wird dann bei mir auf dem Dachboden angelagert. Was schade ist, die ganzen Gebäude zu verschrotten wieder, wäre natürlich traurig. Aber ja, als Ausstellung, also gibt es ja in Deutschland nicht so viele Möglichkeiten, wo sich tatsächlich Museen dafür interessieren würden. Also es war jetzt in 3 Museen ausgestellt, aber da ist natürlich in Hamburg besteht mehr Interesse an meinen Schiffsmodellen und so viele archäologisch interessante Orte wie in Trier gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich stehe immer gerne für weitere Ausstellungen zur Verfügung, wenn sich jemand dafür interessiert.
Wonach ich noch gar nicht gefragt habe, ist der Zeitaufwand. Wie lange dauert es von Bohr, ich baue jetzt das nach, bis hin zu Bohr, jetzt ist es fertig?
Also das große Kolosseum hat ungefähr 2 Monate gedauert. Und den Koloss, der davor steht, den habe ich mal in 1,5 Stunden zusammengezimmert, also ganz unterschiedlich.
Das heißt, die Zeit ist immer so ein bisschen abhängig von der Größe und auch von der Verfügbarkeit der Steine wahrscheinlich.
Genau. Aber das Schlimmste, das am schwierigsten ist es, die Lösung sich zu überlegen. Zum Beispiel gerade beim Kolosseum, wenn Sie versuchen, ein rundes Gebäude zu bauen, was genau 80 Eingänge hat und auch noch stabil ist, dann sind Sie erstmal sehr viel am Experimentieren, bis das gelingt. Und an manchen Sachen, also ich hatte jetzt überlegt, das einzige signifikante römische antike Gebäude, glaube ich, was ich noch nicht gebaut habe, ist der Circus Maximus. Das ist natürlich einerseits auch schwierig wegen der Größe und dann auch wegen der Form. Ich weiß nicht, ob ich das jemals realisieren werde, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause und lagere das alles wieder mal ein.
Das heißt auch, es passiert durchaus, dass Sie etwas so 3/4 fertig gebaut haben und dann merken Sie, oh, das war der falsche Ansatz, das muss ich anders vorbereiten und dann wird es nochmal zurückgebaut und nochmal neu rekonstruiert, sodass nachher dann auch weiter oben die Steinchen noch passen.
Ja, ganz genau so ist es. Und ich habe mich auch von manchen Sachen tatsächlich ganz getrennt. Die meisten Lego-Bauer, die bauen ihre Modelle wieder ab und bauen was anderes draus. Ich habe halt den Fluch, dass ich fast alles behalten habe. Also nur, ich habe nur einige Sachen dann wieder verschrottet. Zum Beispiel, ich hatte diese Basilika Julia, die ich im Maßstab 1 zu 200 jetzt oder 1 zu 400 ausgestellt habe, habe ich auch nochmal einmal in 1 zu 50 gebaut. Da war das Ding dann auch 1,5 Meter groß, aber irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen. Und ja, wo muss es hin? Und auch dieses riesige Segelschiff, diese 2,30 Meter große Fregatte, die gibt es auch nicht mehr, weil es einfach unpraktisch war. Man musste das mit dem Lastwagen transportieren. Und halt immer diese Masten aufbauen mit der ganzen Lego-Takelage. Es gibt ja auch so Lego-Seile sogar dafür. Und wenn man da immer ein Originale verwendet und dann fällt das einmal alles um, dann sitzen sie einen halben Tag, dann es wieder aufzubauen. Und man hat ja kein wirtschaftliches Interesse daran.
Jetzt haben wir immer über Lego gesprochen und das ist natürlich der bekannteste und der Klassiker der Klemmbausteine, aber gerade diese Szene, die wächst immer weiter und es gibt immer mehr verschiedene Anbieter von Klemmbausteinen. Haben Sie auch schon mal was vorgehabt, aus anderen Steinen zu bauen oder andersrum gefragt, warum gerade Lego, warum nicht was anderes?
Warum gerade Lego? Weil Lego hat den Klemmbaustein ja erfunden in den 50er Jahren und in meiner Jugend gab es nur die Lego-Steine und wenn ich jetzt mir in diesem Geschäft die Secondhand-Bausteine kaufe, dann sind die auch zu 99% Lego und das wird ein 100% Lego-Anteil versucht zu erreichen. Die Fremdbausteine, also von denen es werden, die Lego-Bausteine wurden ja erstmal von chinesischen und polnischen Firmen erstmal kopiert und auch die Bausätze, also der Kollege von mir, der diesen Titanic-Bausatz hat, der hat er sich aus China schicken lassen. Und das ist eine 1:1 exakte Kopie von Lego. Es kostet nur ein Drittel und dadurch entsteht natürlich Lego ein wirtschaftlicher Schaden. Die Steine sind qualitativ nicht so gut. Die Farben sind nicht 100% so getroffen. Sie haften nicht 100% so gut. Und da ärgert man sich natürlich, wenn man so etwas dann aus Versehen bei den gebrauchten Steinen mitkauft. Die werden aussortiert und man bekommt das Geld erstattet, wenn man die dabei hat. Jetzt ist es so, dass der polnische Hersteller Kobi, der auch Militärspielzeug herstellt, also Panzer und Flugzeugträger und so, während Lego sich weigert, Militarier zu verkaufen. Das ist so der Hauptunterschied zwischen den chinesischen Anbietern, die halt größtenteils auf reine Kopien setzen unter Verstoß gegen die Urheberrechte, und den polnischen, die halt eine Marktlücke haben, indem sie Militärmodelle anbieten. Das versuche ich beides nicht zu fördern.
Sie kommen aus Hamburg, und wenn man Hamburg und Modelle hört, denkt man noch als allererstes an das berühmte Miniatur-Wunderland. Und mich wundert, dass Sie in Ihrer langen Liste von Kooperationen und Ausstellungen, die Sie schon hatten, mit denen anscheinend noch nichts zu tun gehabt hatten.
Also ich war mit meinem Sohn, als er klein war, also bestimmt viele Dutzend Male im Miniatur-Wunderland. Natürlich hat das Miniatur-Wunderland einen ganz anderen Anspruch. Das Miniatur-Wunderland betreibt ausschließlich im Maßstab H0 seine Ausstellung. Die entwickeln jetzt winzige digitale Rennwagen zum Beispiel, die auf ihrem Formel-1-Kurs fahren. Da ist Mikroelektronik drin. Diese Rennwagen, die sind nur wenige Millimeter groß bis Zentimeter. Da kann Lego nicht mithalten vom Maßstab.
Also das ist das, was Sie da abhält, da reinzukommen, dass eben die Lego-Modelle zu groß sind da für die Modelleisenbahnen.
Ja, ich mache es, wie gesagt, ich mache es ausschließlich als Hobby, und ich mache jetzt eine Ausstellung alle 2 Jahre. Und ja, also da ich es nicht wirtschaftlich betreibe, wüsste ich nicht, warum ich expandieren sollte.
Wobei ich jetzt zum Abschluss frage, Sie haben jetzt erzählt, was Sie alles schon gemacht haben, was Sie da für Ahnung haben, was Sie da für Zeit reingesteckt haben. Meinen Sie nicht, wenn Sie sich irgendwo was mieten würden und da Ihre ganzen Modelle reinstellen würden als kleines Museum, als zweites Miniatur-Wunderland, jetzt mit Lego, jetzt mit Schiffen und mit römischen Bauwerken, da würden doch bestimmt Leute reingehen, oder nicht?
Da habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, wenn ich mich mal zur Ruhe setze, dass ich dann in meiner alten Anwaltskanzlei vielleicht eine kleine Lego-Ausstellung mache oder so.
Also wenn das passiert, sagen Sie gerne Bescheid. Sobald ich nochmal in Hamburg bin, komme ich auf jeden Fall vorbei.
Das mache ich auf alle Fälle, Herr Jakobi. Aber schauen Sie sich bitte erstmal die Ausstellung in Trier an.
Musik